Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Sina Trinkwalder, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Mit ihrer Firma Mano Mama tut Sina Trinkwalder seit 2010 viel Gutes. Sie stellt ökologische Kleidung her. Alles, was sie für die Produktion braucht, Stoffe, Garne, Reißverschlüsse, kommt aus der Region. Und in ihrer Firma beschäftigt sie ehemals arbeitslose Näherinnen. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet. Zuletzt hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen. Zur Würdigung ihres sozialen Engagements. Heute ist sie zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Sina Trinkwalder.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Am Montag ab 22 Uhr dann die Wiederholung. Und danach alles in eurem Lieblingsdings, nämlich dem Internet, nachzuhören. Als Podcast abonnierbar und auf iTunes, auf Soundcloud. Und ihr findet das schon. Einfach Flux FM Spreeblick in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Und dann findet ihr es alles. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute sehr auf Sina Trinkwalder. Herzlich willkommen, Sina.
Hi.
Wie geht's dir?
Oh, mir geht's sehr gut.
Ja, du bist, ja, das muss dir auch gut gehen. Du bist frisch gebackene Trägerin. Das, wie sagt man's richtig?
Boah, frag mich nicht. Das, der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland.
Geil.
Boah, super.
Oder?
Toll.
Endlich geehrte Deutsche.
Endlich mal Blech.
Endlich, du könntest so eine Jacke tragen mit so Abzeichen dran.
Nee, Damen kriegen Schleifchen.
Ach, Damen kriegen
Schleifchen? Damen kriegen Schleifchen.
Und was kriegen die Herren?
Die Herren kriegen das Ding fürs Revier, ja. Wobei, das haben wir Damen auch. Also wir Damen kriegen einfach ein Feature mehr. Schleifchen, was fürs Revier.
Und Blumen gab es wahrscheinlich auch?
Nee, Blumen gab es nicht, weil die Verleiherin, in dem Fall unsere Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, auf Blumen allergisch ist. Kein Witz.
Wirklich?
Ja, kein Witz. Also bei der Vorbesprechung hieß es, wenn Sie irgendwas dabei haben für die Bundesarbeitsministerin, bitte keine Blume geben, weil da ist die allergisch drauf, da muss die gehen.
Okay.
Ist auch eine gute Info.
Ja, kann passieren. Ist ja auch so, Allergiker und Allergikerinnen tun mir ja immer leid, weil das, glücklicherweise hätte ich immer nur so ein bisschen Heuschnupfen, der immer weniger wird jedes Jahr. Aber das muss schon krass sein, wenn du auf irgendwas so hart reagierst. Also Hausstaub ist zum Beispiel sowas, weswegen ich halt nie sauber mache. Das ist auch krass.
Lass es lieber liegen. Ja, natürlich.
Nein,
also trappt sich fest.
Ja, nein, ich habe nicht wirklich eine Hausstauballergie. Aber es gibt's ja auch. Und das ist dann auch. Oder Tierhaarallergie finde ich ganz furchtbar.
Ja, oder Laktose oder Gluten, ja, oder all diese alles. Modernen Dinge. Ja.
Diese modernen Dinge, wie nennt man das?
Die Wohlstandsallergiker.
Ja, ist so ein bisschen gemein, ne?
Oh, manchmal ist ein bisschen gemein, aber okay.
Okay, dann sind wir in diesen 2 Stunden, die ihr jetzt hören werdet, auch ein bisschen gemein. Aber gehen wir nochmal zurück auf diese Auszeichnung. Mhm. Erzähl mal, wie das gekommen ist. Wieso kriegst du denn, ist das jetzt das Bundesverdienstkreuz?
Ja, im Volksmund nennt man das auch das Bundesverdienstkreuz. Wieso ich es bekomme, ja, das kann sich jeder selber auch immer fragen, der es dann bekam, weil ich mich seit vielen, vielen, vielen Jahren für, man nennt es, benachteiligte Menschen engagiere, dass ich sie im Arbeitsleben integriere, inkludiere, das, was alle gerne wollen. Und darüber reden mache ich halt. Und dann fand das irgendwie der Gauck so cool, dass er gesagt hat, okay, der gibt mir jetzt mal ein Kreuzchen dafür.
Wie läuft denn sowas? Wirst du vorgeschlagen dann von irgendjemandem? Oder also
ja, also in dem Fall hat Andrea Nahles mich vorgeschlagen und der Herr Gauck hat das geprüft und hat sein Servus drunter gesetzt.
Wer war noch dabei? Kannst du dich, war da irgendwie noch andere Leute, die du kennst auch oder alles Unbekannte?
Nee, alles Unbekannte. Sonst,
also dir Unbekannte?
Mir unbekannt, richtig. Aber ganz, ganz tolle, großartige Menschen, die sich wirklich gerade im ehrenamtlichen Bereich engagieren. Was auf der einen Seite für mich echt total klasse ist, dass diese Menschen eine Auszeichnung bekommen, weil sie mehr als alle andere verdient haben. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es nichts anderes als das Versäumnis von Politik und Wirtschaft, ja, wenn das mal ehrlich nimmst, ja, ordentlich zu feiern, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Frage ist ja, was hat denn das, also ist jetzt noch zu früh, das zu sagen, aber hat das dann irgendeine Strahlwirkung? Also
ich glaube, es ist wirklich zu früh, es zu sagen, ich weiß es nicht. Ja. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn es um meine Person geht, eine Strahlwirkung hätte, weil dann wird sich die Wirtschaft endlich ändern. Hm.
Das sind ja, ich habe den Eindruck, dass so solche Auszeichnungen, die sind oft einfach so Türöffner. Also es ist halt so wie so ein Gütesiegel, wenn man damit irgendwo hinkommt, dann sagen andere Leute, ach so, der oder die hat schon mal den und jenen Preis gekriegt, dann wird das schon okay sein, dann können wir mit denen arbeiten oder irgendwie so.
Wie gesagt, das Bundesverdienstkreuz ist noch zu frisch, um das für mich beurteilen zu können. Ich habe ja ein paar andere Preise auch schon bekommen. Da ist es meistens so, dass man aufpassen muss, dass es nicht eher Stillstellen ist. Mhm. Ja, also zu sagen, ich habe 2011 beispielsweise von der Bundesregierung den Nachhaltigkeitspreis bekommen als ökosozialste Unternehmerin Deutschlands. Da kam es mir eher so vor, gibt der so einen Bembel, weil dann hält die Klappe. Mhm. Hat nicht funktioniert. Mhm. Jetzt könnte man natürlich gehässig sagen, okay, jetzt machen wir die letzte Instanz, gib ihr das Kreuz, vielleicht ist sie dann still.
Aber auch wieso, das wird nicht funktionieren. Wieso denkst du denn, dass die Bundesregierung möchte, dass du still bist?
Ja, weil natürlich die Art und Weise, wie ich Wirtschaft treibe, nicht sehr bequem ist, auch okay. Für die Bundesregierung, ja, oder vor allem für die Bundesregierung.
Dann unterhalten wir uns doch gleich mal weiter darüber, wie du Wirtschaft betreibst und was der Unterschied ist und warum die Bundesregierung das unter Umständen ein bisschen komisch findet. Sena Trinkwalder ist zu Gast hier bei FluxFM Spreeblick und frische Trägerin des Bundes für die. Hast du es mit?
Nee, ich hab's nicht mit. Ja, ich hab's im Koffer eingepackt.
Ist das in so einer aufwendigen Schachtel?
Das ist in einer kleinen, feinen, aufwendigen Schachtel, okay. Ja, wo es ganz adrett drapiert ist.
Hätte er jetzt wenigstens mal sehen können und mal anstecken können für ein Selfie oder so. gab es einen Moment, in dem du überlegt hast, ob du es überhaupt annimmst?
Ja, als ich es erfahren habe. Wobei wie ich es erfahren habe, war ja schon super lustig, ja, weil ich kam abends um 23:45 aus Düsseldorf nach Hause und ich war eigentlich völlig fertig und dann habe ich am Briefkasten meine Post noch geholt und schmeiß die so auf die Anrichte und mach mir noch einen Kaffee, weil ich musste noch ein bisschen arbeiten und habe dann so die Briefe sortiert, zweimal Rechnungen, dreimal Werbung, einmal irgend so ein komischer Infobrief mit G7-Logo, mach den auf, lies durch, ja, Hallihallo und hier Bundespräsident und Verdienstmedaille.
Also diese Infobriefe mit G7-Logo, die kriege ich auch dauernd, ich zerreiß die immer sofort.
Ja, das ist aber blöd, ich hätte mal reingucken sollen. Also auf jeden Fall war es so, dass ich mir dann gedacht habe, ja mein Gott, schon wieder solche Freaks. Wirklich im ersten Moment, weil ich kriege öfters mal so ein paar komische Briefchen und schmeiße es wieder auf die Anrichte, gehe raus auf meine Terrasse und rauche noch eine und trinke meinen Kaffee. In dem Moment denke ich mir, woher haben die meine Privatadresse? Weil diese Briefchen gehen sonst immer an meine Geschäftsadresse. Renn noch mal rein, lese den Brief noch mal durch, spucke auf den Finger, gucken, ob die Unterschrift echt ist. Scheiße, das ist echt alter Falter. Ja, und dann habe ich mich wieder rausgesetzt und habe überlegt, oh mein Gott, Bundesverdienstkreuz. Willst du es annehmen oder willst du es nicht annehmen? Im ersten Moment habe ich mir gedacht, nee, mache ich nicht. Die Politik hat mich jetzt 5 Jahre hängen lassen, obwohl ich nichts anderes mache als ihren Job, will ich nicht annehmen. Dann habe ich mir gedacht, doch, das machst du. Du gehst rein zu den Feinden und höhlst sie von innen aus, weil jetzt können sie nicht mehr sagen, dass sie von nichts wussten. Jetzt haben wir es ja bebrieft und besiegelt, dass sie das, was ich mache, wissen und schätzen. Und ich hoffe, dass das jetzt künftig ja schon eine Art Türöffner ist, dass sie mich anhören.
Dann reden wir jetzt mal darüber, was du machst. Nämlich eigentlich, ursprünglich kamst du so aus dem Marketing, ne, Agenturleben. Ja,
Werbeschnitte.
Hätte ich jetzt nicht so gesagt. Das ist schon nicht, sehr süddeutsch, oder? Werbeschnitte würde man
nicht Werbeschnitte, sagen. Ja. Aber ist aber nicht abfällig bei uns. Ja, ihr seid bayerisch.
Okay. Ja, da kenne ich mich nicht so aus mit geflogen hat. Wo war ich genau? So, also du kommst aus der Werbebranche, aus der Marketingbranche. War das dann irgendwann so, dass du gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock mehr mir Gedanken darüber zu machen, wie ich die Produkte anderer Menschen verkaufe oder anderer Unternehmen? Oder war es ein natürlicher Wechsel zu einer eigenen Idee?
Nee, das war schon so, dass ich keine Lust mehr hatte, weil ich habe mit 19 Jahren die Agentur gegründet nach meinem Abitur und ich hatte unheimlich viel Spaß am Kommunizieren, an Werbung machen und wenn du Spaß hast, dann kannst du den Erfolg ja auch nicht vermeiden. Also der kommt ja automatisch und in kürzester Zeit ist die Agentur sehr groß und sehr, sehr erfolgreich geworden und damit aber auch mein Gefühl, dass das, was du machst, nicht so wirklich richtig ist. Also ich hatte irgendwann keine Lust mehr, euch Jungs den vierten Rasenmäher zu verkloppen und den Damen die kleinste und smarteste Küche der Welt und dass die alle 3 Jahre die neue, ja, obwohl die alte eigentlich noch ganz gut wäre. Es war einfach sinnfrei und dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder dir ist es egal, was du tust und du freust dich an dem Geld, was du damit machst, oder wie bei mir, Geld war mir nie so wirklich wichtig. Ich wollte was Sinnhaftes in meinem Leben machen. Darüber hinaus etwas Relevantes für die Gesellschaft. Und dann bin ich ausgestiegen und gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Wir können nicht in einer Zeit, wo wir völlig durchindustrialisiert sind, völlig kommerzialisiert sind, noch weiter Konsum anheizen. Das endet im Fiasko.
Bist du erst ausgestiegen und hast dir dann Gedanken gemacht oder hast du dir vorher Gedanken gemacht und bist dann ausgestiegen?
Ich habe mir während der Agenturzeit bereits viele Gedanken gemacht, dadurch, dass wir sehr viele Angestellte haben, also wir heißt mein Mann und ich, kann ich nicht einfach mal so schnell raus. Ich habe Verantwortung für die Menschen. Ja, ich kann nicht sagen, Leute, macht es gut. Nicht wie Günther Jauch am Ende des Jahres ist die Soße aus, sucht euch einen neuen Job. Die Agentur gibt es nach wie vor, die hat sich aber auch gewandelt. Die ist ja in den Softwareentwicklungsbereich gegangen. Also alles, was mit Marketing und Kommunikation hat, ist eigentlich rausgegangen. Und habe dann für mich eine Idee entwickelt. Und normalerweise ist es ja so, wenn du ein neues Unternehmen gründest, hast du eben eine neue Produktidee oder eine tolle Dienstleistung oder irgendwas Altes, nur mit verbesserter Rezeptur. Und ich habe dann gesagt, nee, ich mache das ganz anders. Meine Idee ist der Mensch. Und mit denen mache ich jetzt was. Sprich mit Menschen, die sonst kein Schwein mehr im Arbeitsmarkt will.
Wie du das genau gemacht hast und wie du es auch heute noch machst, hören wir gleich. Erst aber, du hast auch Songs mitgebracht, ganz viele Songs übrigens, von denen ich noch nie gehört habe.
Ja, siehst du.
Wer ist Gregor Meile, musst du mir jetzt mal erzählen.
Gregor Meile ist für mich der allerbeste Singer-Songwriter, den Deutschland dieses Jahrtausend hat, bis jetzt.
Und ich kenne ihn nicht, das ist ja frech. Dann hören wir ihn jetzt, Hier spricht dein Herz, so heißt der Song. So, das kannte ich. Da kann ich noch mithalten. Clean Bandit, Rather Be, auch mitgebracht, ausgesucht, gewünscht von Sina Trinkwalder, die hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick und auch so ein bisschen Musik mitgebracht hat. Wir haben noch einiges vor uns, musikalisch hier, diverseste Stile. So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast deine Idee damals, nachdem du aus dem Agenturleben, Agenturleben ist wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen, aber auf eine ganz andere Art, hast du gesagt, du willst dich um Menschen kümmern. Du willst denjenigen einen Job, eine Zukunft, eine Gegenwart geben, die zu der Zeit arbeitslos waren oder irgendwie Pech hatten.
Ja, es ist ja so, also ich bin Vollblutunternehmer und deswegen war die Variante Charity-Uschi nix für mich. Also ich habe keinen Bock, nachmittags Tombola-Lose zu falten und die abends an neue Reiche zu verscheppern, um damit irgendwie zwei Herzen für Kinder und Flüchtlinge zu zeigen, sondern ich bin eher derjenige, der Menschen vermitteln möchte, wie man ja den Fisch fängt und nicht ihnen den Fisch schenkt. Mhm. Und das war der Beweggrund, weil wir einfach sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft haben, die wir völlig ausgrenzen. Und wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, um daran teilzuhaben, brauche ich Arbeit. Wenn wir uns abends in irgendeinem Club treffen, ist die erste Frage, darum musste ich vorhin eingehen zu lachen, weil du mich gefragt hast, wie geht's dir? Das passiert ganz, ganz, ganz selten. Die erste Frage ist, wenn man sich neu kennenlernt, was machst du?
Nee, wir sind hier in Berlin, nicht in Bayern.
Ja, okay, dann ist Berlin wirklich die ganz große Ausnahme.
Ist das tatsächlich so?
Ja. Echt? Ja, es ist eine ganz, es ist der Standardsatz, ist, was machst du, weil man sein Gegenüber einordnen möchte. Ist er ein Loser oder geht er schaffen? Ja. Und,
tatsächlich?
Ja. Ja. Musst du mal gucken, musst du mal aufpassen. Also mir passiert es jetzt nicht mehr so oft, weil viele mittlerweile wissen, was ich mache. Aber früher ist es mir auch passiert. Und es gibt halt ganz viele Menschen, die nichts erzählen können. Und damit sind sie nicht interessant, sie haben keine Teilhabe in der Gesellschaft.
Okay, aber wenn wir jetzt das Beispiel haben, Arbeitslose, dann sind die jetzt auch nicht abends im Club. Und aber egal.
Das ist
jetzt
nein, das ist völlig wurscht, wo sie sind. Also das Schlimme ist ja, dass die meisten mittlerweile, da hast du völlig recht, am Küchentisch seit 20 Jahren rumkauern und das letzte Quäntchen Selbstwertgefühl noch versuchen, irgendwie am Leben zu halten.
Und dann hast du dir gedacht, die hole ich jetzt mal vom Küchentisch weg?
Ich habe mir erst mal überlegt, wer sind denn diese Menschen? Mhm. Ja, weil natürlich, ja, wir kennen Hartz-IV-Empfänger, so dieser klassisch...
Das Klischeebild.
Das klassisch beschissene Klischeebild, genau. Mhm. Aber darum geht's gar nicht. Es sind ganz viele Mütter, die 20 Jahre ihre Kinder großgezogen haben, die dann einfach überhaupt keinen beruflichen Einstieg wieder mehr finden. Es sind Menschen mit Migrationshintergrund. In Berlin ist es überhaupt gar kein Thema, bei uns in Bayern ist es ein Drama. Wobei ihr wissen müsst, dass Augsburg beispielsweise die Stadt mit dem größten, mit dem meisten Migrationshintergrund ist, weil wir eben auch eine große Industriestadt waren. Es sind Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Wie, sowas gibt's? Ja, sowas gibt's. Da gibt's sogar ganz, ganz viele. Nur mogeln die sich ganz gut durch den Alltag. Es sind gehandicapte, behinderte Menschen, geistig und körperlich behinderte Menschen, die kein Schwein haben will, weil die kriegst du ja nicht mehr los als Unternehmer. Ja, völlig bescheuert. Und die habe ich mir gesucht. Erstmal die Zielgruppe, ganz klassisch Marketing. Wer ist die Zielgruppe? Und vor allen Dingen dann, was mache ich mit ihnen? Also Flecklitsche brauche ich mit denen nicht machen, sonst hätten sie einen Job. Und nachdem Augsburg eben die Textilhauptstadt im Mittelalter war, so, ja, dann machen wir es halt wieder. Irgendwas produzieren, was wertschöpfen, was du am Abend in der Hand hältst und vor allen Dingen etwas wertschöpfen, wo du die Arbeitsschritte so klein gestalten kannst, dass jeder Mensch seine Fähigkeiten noch so klein die Möglichkeit hat, innerhalb dieser Kette seinen Erwerb zu erwirtschaften und nach Möglichkeiten seiner Fähigkeiten.
Und dann hast du eigentlich ein Textilunternehmen gegründet.
Ich habe dann einfach mal ein Textilunternehmen gegründet, wo jeder gesagt hat, du hast einen Dachschaden.
Wieso?
Ja, weil es schon, stell dir mal vor, du wärst Banker, ja. Und du gehst, es ist enorm schwer, aber du brauchst jetzt viel Kraft und mach die Augen zu und stellst dir vor. Und du bist mitten in der Finanzkrise, 2009, 2010 hatte die Endausläufer. Da kommt eine zu dir und sagt, ich möchte in der toten Branche mit Sozialkrüppeln sowas richtig Fettes machen.
Jetzt ja, das glaube ich Geld. Sofort. Das glaube ich sofort. Das ist ja sogar schwierig, wenn du erfolgsversprechendere Modelle hast oder so. Also das ist, glaube ich, gerade in der Zeit, dass das wahnsinnig schwierig war. Das
jetzt,
ist jetzt so 6 Jahre her, ne?
Ja, es ist knapp 6 Jahre, ist auch jetzt nicht möglich, ja. Also natürlich, jetzt haben sie alle gewusst, das ist was ganz Wunderbares. Natürlich. Wird natürlich, wissen sie alle. Damals hat mich jeder rausgeschmissen, wenn er sich Bank nannte. Politiker haben mir genauso wenig geholfen, weil die das Gleiche gedacht haben wie die Banker. Oh Gott, die spinnt, die Trinkwalder. Alle, also habe ich halt meine ganze Kohle genommen, die ich erwirtschaftet habe in den 10 Jahren Werbeagentur, zusammen mit meinem Mann und gesagt, okay, dann machen wir es selber.
Und wie habt ihr angefangen dann?
Völlig blauäugig.
Mit 2 Nähmaschinen?
Mit 3. Also wenn dann schon, think big, mit 3 Nähmaschinen.
Wir wollen es richtig machen,
wir nehmen 3 Nähmaschinen, ja, eine könnte kaputt gehen.
Lass uns mal Herbie Hancock hören und dann geht's weiter mit, wie es zur 4. Nähmaschine gekommen ist, hören wir gleich. Jetzt erstmal aber Herbie Hancock und auch da kann ich sein, da muss ich jetzt nicht sein, den kenne ich nicht. Mit 3 Nähmaschinen ging's los, weil Startkapital gab's nicht. Ist nicht sexy genug gewesen für ein Start-up, ne?
Doch, es gab dann schon Startkapital, aber es gab kein öffentlich-rechtliches Startkapital.
Okay, aber also eigenes Startkapital oder von Freunden und Bekannten oder so?
Mein Mann und ich, wir haben knapp 2 Millionen privat. Vermögen. Alles, was wir hatten. Wir haben sogar unsere Wohnung geliehen.
Ihr hattet 2 Millionen Privatvermögen?
Ja, wenn du viel arbeitest, hast du wenig Zeit, um Geld auszugeben.
Okay. Aber selbst wenn ich mein Geld nicht ausgegeben hätte, hätte ich keine 2 Millionen. Aber naja, gut, dann habt ihr
dann auf jeden Fall besser gewirtschaftet. Dann lass uns danach nochmal auf den Kaffee gehen und ich erkläre dir, wie es funktioniert. Ich brauche
mal eine Wirtschaftsberatung von dir. Aber ist ja auch egal.
Ist wurscht.
Ihr habt auf jeden Fall dieses Kapital gehabt. Ihr habt der Idee so sehr vertraut, dass ihr gesagt habt, dann buttern wir dir jetzt unser eigenes Geld rein, was auch...
Ich habe mich verhaftet bis zum Grundeis.
So ein bisschen, ich finde ja immer, dass es sich auch besser anfühlt eigentlich, oder?
Du gehst sorgfältiger damit um. Ja, du gehst ganz anders damit um. Du weißt, du hast das Geld mal verdient. Das heißt, das ist eigentlich das doppelte Wert. Du hast es versteuert. Und du gehst respektabler damit um, weil du weißt, Geld ist ja nichts anderes als gespeicherte Kraft und es war deine Kraft. Ja. Und wenn ich irgendwie von der Bank Geld bekommen hätte oder Subventionen oder Fördermittel von Seiten des Staates oder hier in Berlin ist ja VC, Business Angel, wie sie alle heißen, ganz in, da gehst du sehr sorglos damit um, weil es ja nicht deines ist. Und wenn es weg ist, ist es halt weg. Mhm. Ich überlege schon 2-mal, wie ich meine Entscheidung setze, weil ich weiß, wie hart das war, es zu verdienen.
Wie bist du an die Zielgruppe, wie du es genannt hast, rangekommen? Ist das dann über das Arbeitsamt gelaufen oder?
Nee, im ersten Moment nicht. Weil, wie gesagt, ich wollte in erster Linie die das System nicht erfasst hat. Und da wäre es auch sinnlos gewesen, eine Stellenanzeige zu schalten. Weil wir wissen alle, die haben schon 500 Stück an Bewerbungen geschrieben und 498 Mal noch nicht mal mehr eine Antwort bekommen. Ich habe damals mit 13 angefangen, in der Augsburger Allgemeine zu schreiben und hatte damit noch einen sehr, sehr guten Draht zum Chefredakteur. Und den habe ich angerufen, den Alfred Spring, und gesagt, du pass auf, du musst mir helfen. Ja, was ist denn los? Ich brauche jetzt dringend einen Artikel, da musst du schreiben, ich mache eine Näherei auf und wer Arbeit sucht, soll zu mir kommen. Ja, dann machst du eine Stellenanzeige. Nee, ich will keine Stellenanzeige. Ich brauche in deinem Extrablättchen, also in Augsburg heißt es Extra, das ist so ein Mittwochsblatt, was kostenfrei in jeden Briefkasten geht. Da brauche ich so eine 30 Seiten. Und das hat er gemacht. Und da kamen über 700 Leute. Ich kann es nicht Bewerbungen nennen, weil es kamen Zettelwirtschaften, es kamen nur Anrufe, es kamen die Menschen direkt persönlich bei mir vorbei. Und da habe ich dann erstmal 163 raussortiert, wo ich so im ersten, also ich habe eigentlich nur geguckt, könnten die zusammenpassen, weil ich wollte mit 40 Menschen dann richtig starten, eine richtige Industrieproduktion machen. Und von diesen 163 sind es dann 40 geworden, wo ich mir fast sicher war, die könnten sich gut verstehen, weil es bringt ja nichts, wenn du dann 40 Leute hast, die sich kloppen an der Maschine, ja. Und das ging
an
gut.
An den drei Maschinen.
An den drei, nee, das war mittlerweile mehr. Also okay, es war wirklich, man muss es sich so vorstellen, die ersten zwei Jahre 2010, 2011 war üben. Ich bin wirklich völlig planlos und naiv an die Sache und das ist gut so, hätte ich so mein Wissen
von
heute.
Das, sonst macht man sowas ja nicht.
Sonst also, machst du das nicht, ja. Und ich dachte wirklich so, Burda und Wanda ist, nein, völliger Bullshit, ja, sondern industrielle Nähmethodik ist was völlig anderes. Und ich hatte diese zwei Jahre, wir hatten parallel schon ein bisschen T-Shirt genäht und alles und auch ein paar Preise hinbekommen. Aber diese zwei Jahre habe ich genutzt an den verschiedenen Universitäten, allen voran an der FH Reutlingen, wirklich Textil zu studieren in Privatlessons bei den Professoren, die sich gefreut haben, wow, geil, da kommt eine, die sich wirklich dafür interessiert. Ja! Und dann 2012 wusste ich, jetzt weiß ich, wie Textil funktioniert, wirklich vom Garn bis zur letzten Bekleidungstechnik. Und habe dann gesagt, jetzt fangen wir an, sind eine Kooperation mit einem großen Discounter eingegangen, Drogeriediscounter, und gesagt, wir machen Taschen zusammen. Und dafür brauchte ich die 40 Leute, den ersten Schwung Maschinen, die ersten 2000 Quadratmeter Produktionsfläche in Augsburg und habe dann angefangen. Ja.
Wir gucken uns gleich mal an, was das alles für Produktionsschritte sind. Erstmal gibt's, ich muss mal gucken, ist das jetzt was von dir wieder? Genau, du hast gerade gesagt, das ist deine Hymne.
Ja.
Roger Cicero.
Ja. Immer wenn Scheiße ist, höre ich mir das an.
Und dann ist es wieder gut?
Scheiße. Ja, das heißt, was immer auch kommt, es kommt mir gelegen. Du kannst die Dinge nicht ändern, du musst sie annehmen, wie sie sind. Alles hat seinen Grund und irgendwann erfährst du den Grund auch. Nur die Zeit, bis du ihn erfährst, das Warten ist so fies. Und dann brauchst du gute Musik, weil ich mache selber privat auch sehr viel Musik. Ich habe sogar in der Näherei einen Flügel stehen.
Ja. Und dann setzt du dich da ran und spielst ein bisschen Roger Cicero.
Dann setze ich mich da ran und hau volle Lotte in die Tasten.
Super. Und nähen die dann schneller oder langsamer?
Die hören meistens zu.
Sina Trinkwalder wird 1978 geboren. In München studiert sie Politik und Betriebswirtschaft, bricht das Studium aber ab. Mit 21 Jahren gründet sie gemeinsam mit ihrem Mann Stefan eine Werbeagentur. 13 Jahre lang leiten sie die Agentur, bis es bei ihr Klick macht. Man könne die Welt nicht verändern, aber jeden Tag ein bisschen besser machen, sagt Trinkwalder. 2010 gründet sie Manomama, ein Modelabel für Damen-, Herren- und Kindermode. Von Jeans und Röcken über Blusen, Hemden und Pullis bis hin zu Wollmützen. Alles ist in den Kollektionen zu finden, die sie zunächst nur über das Internet an den Mann und die Frau bringt, bis sie im April diesen Jahres in Augsburg ihren ersten Laden eröffnet.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit, jeden Sonntag. Hört ihr diese Sendung von 10 bis 12, am Montag dann die Wiederholung für alle, den Sonntag um 10 zu früh, es gibt es dann Montag um 22 Uhr und danach die Wiederholung zu hören in den digitalen Kanälen, die wir Internet nennen. Sina Trinkwalder ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick.
Du moderierst auch schön ruhig.
Was mache ich?
Du moderierst schön ruhig. Es gibt ganz viele Radiomoderatoren, die versuchen über die Maße sauber zu artikulieren.
Nee, ich nuschel absichtlich.
Ja, aber das ist
vor allen Dingen, nee, ich kann
angenehm.
Ich habe ja angefangen mit dem Radio vor. Ich nehme gerade schon auf übrigens. Ich lasse einfach so Komplimente, lasse ich immer stehen.
ich kann es dir nochmal wiederholen.
Nee, ist okay. Ich habe, wann habe ich denn angefangen? Mit 22 oder so? Also vor zehn Jahren. Danke. Und da gab es ja diese ganzen Privatsender noch nicht.
Und da das haben ist die, jetzt ganz schlecht, weil ich weiß, wann später, Privatsender.
Naja, macht ja nichts. Es gibt ja auch gute Privatsender. Also das ist ja hier auch ein Privatsender. Aber da gab es diese Welle von Privatsendern nicht, wo die Leute gelernt haben, nach jedem dritten Wort auszuatmen. Und ganz, als ob es sind 12 Grad draußen.
Sonnenschein. Ja.
Nee, das haben wir so nicht gelernt. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht gelernt. Ich mache einfach, wenn ein Mikro anders, dann fange ich an zu reden.
Das ganz ist aber das Beste. Einfach machen. Ich mache auch nichts anders.
Genau, und was du machst, da sind wir ja eigentlich. Und es ist ja jetzt nicht so, du hast gesagt, ihr habt angefangen und ihr habt euch überlegt, okay, wir machen Taschen. Ihr habt einen Abnehmer gefunden, habt einen Plan gehabt, habt wahrscheinlich dann eine Kalkulation machen können, wir brauchen so und so viele, also brauchen wir 40 Leute, die sich da ransetzen. Mhm. Aber diese ganze Wertschöpfungskette für so eine Tasche, die ist ja viel größer, als man so denkt.
Ja, das sieht man einfach nur nicht. Es ist ja nicht nur das Zusammennähen am Schluss, sondern es fängt an bei der Bio-Baumwolle. Also wir machen auch alles ökologisch, nicht weil ich die super Bio-Tante bin, sondern weil ich mir überlegt habe, wie Arbeitsplätze gestaltet sein müssen, damit ich sie möglichst lange mache. Mhm. Und dann verzichte ich gerade im Textil auf all die Chemie. Ja. Und zwar nicht für den Kunden, sondern für meine Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Dass es dann am Ende des Tages für den Kunden auch gut ist, ist ein netter Nebeneffekt. Aber am wichtigsten ist es, dass die Chemie draußen ist für die Mitarbeiter in der Wertschöpfungskette. Und wir fangen an bei der Bio-Baumwolle. Die bekommen wir aus Tansania bei meinen Farmern von Biore. Da gehe ich auch jedes Jahr runter und pflück mit denen. Ja, und guck, dass da alles sauber abläuft. Und das ist wunderbar. Es ist auch eine ganz großartige Erfahrung jedes Mal. Und dann kommt die Faser schon nach Deutschland. Wir machen wirklich vom Garn bis zur letzten Naht alles hier.
Wenn du jetzt sagst, du brauchst Biogarn und du fährst dann dahin und kannst dir sicher sein, dass das alles in Ordnung ist und ohne Chemiebehandlung dann in Deutschland landet und auch hier nicht weiter behandelt wird und. Es kommt doch dann aber trotzdem der Punkt, an dem du sagen musst, okay, die Tasche muss dann aber leider statt die 29 Euro, die muss halt leider 89 kosten.
Kostet 2 Euro.
Jetzt zum Beispiel, ich hatte keine Ahnung, um was es für Taschen geht.
Nein, muss es nicht, weil du musst es so sehen, rein ökonomisch, ich habe ja auch mal BWL studiert, erfolgreich abgebrochen nach 4 Semestern, um mir meinen Rest hin zu konservieren, aber so viel ist hängen geblieben. Wenn du in einen hochmarschigen Markt gehst, und Textil ist ja ein Drecksaumarkt, ja, also du musst ja so sehen, die Jeans, die du hier für 59 Euro kaufst, kostet irgendwo im Herstellungsland 3-4 US-Dollar. Mhm. Da ist ganz, ganz viel Luft dazwischen. Die Shareholder bekommen, die Zwischenhändler bekommen, die weiß der Geier was bekommt. Ja, diese Luft kann ich doch dafür nutzen, um die Qualität nach oben zu setzen und es regional herzustellen. Das heißt, am Ende des Tages ändert sich der Preis nicht, nur die Art und Weise der Herstellung.
Und natürlich auch die Gewinnspanne.
Natürlich die Gewinnspanne, aber wer sagt denn, dass ein Unternehmen nur erfolgreich sein kann, wenn es mordsmäßig monetäre Gewinne macht? Mir geht es darum, ich möchte die Menschlichkeit maximieren in einem Unternehmen und nicht die monetären Gewinne. Ich sage immer, es reicht völlig als Unternehmer, wenn du die 4 Grundrechenarten kannst, plus, minus, mal geteilt und die Null muss schwarz sein. Mhm. Und wenn darüber hinaus noch ein bisschen was übrig bleibt, dann kannst du auch mal einen Gabelstapler kaufen aus dem Cashflow. Und das halte ich seit 5 Jahren so. Für die Betriebswirtschaftsinteressierten da draußen am Äther, ich bin 100% Eigenkapital finanziert, das heißt, ich habe nach wie vor keinen einzigen Cent Schulden. Ich bin niemandem etwas schuldig, sprich, wir haben keine Fördermittel, keine Subventionen und das bei 150 festangestellten und befristeten Arbeitsverträgen.
Und wie viele Gabelstapler?
2.
2?
Hm. Mittlerweile 8000 Quadratmeter Produktionsfläche, fast 400 Nähmaschinen. Und jetzt könnte ich sagen, alles meins. Und das ist gut so. Es kann mir keine Bank wegziehen.
Und du hast ja, du bist ja mit dem Ziel angetreten.
Oh, ohne Ziel.
Einfach angetreten. Aber du hast ja gesagt, du willst Leuten in den Arbeitsmarkt zurückhelfen, die vorher quasi ausgeschlossen waren. Mhm. So, und jetzt hast du da am Anfang diese 40 Menschen gehabt und die waren wahrscheinlich erstmal glücklich, dass sie diese Chance kriegen. Mhm. Und wie hat das angefangen? Weil es ist ja auch nicht ganz so einfach mit Leuten, die vielleicht schon eine Weile jetzt nicht am Arbeitsmarkt waren und so. Die muss man ja auch erstmal so schulen wieder. Ja. Und dann muss ja so ein weiß jetzt nicht, ob jetzt Coaching das ist richtig, das ist ein blödes modernes Wort. Aber man muss ja so ein Team auch erstmal bilden. Das dauert ja eine Weile, bis die Leute zusammenwachsen und verstehen, was du willst und so.
Man muss sie lassen. Man muss sie einfach erstmal lassen. Also sehr oft kommt beispielsweise die Situation, dass sie total übermotiviert sind. Boah, geil, jetzt habe ich einen Job. Dann setzen sie sich selbst unter einen derartigen Leistungsdruck 2-3 Tage, dass sie danach selber alles hinschmeißen. Mhm. Normale Unternehmer in Anführungszeichen, sagen dann ja, okay, ich habe es von vornherein gewusst. Ich bin der sie dann 3 Tage in Ruhe lässt und am nächsten Montag mit dem Auto hinfährt und wiederholt und sagt, so, jetzt probieren wir es nochmal. Mhm. Und jetzt gibt es nicht Vollgas, sondern jetzt mach einfach mal langsam und guck mal, was dir taugt. Mhm. Ja. Weil sie natürlich, es ist völlig nachvollziehbar, sie wollen ihre einzige Chance, die sie vermeintlich haben, nicht noch vergeigen, ja. Und dann darf man sie nicht auslassen. Und wenn du sie dann für dich gewonnen hast, dann sind sie die treuesten und treuesten Kolleginnen und Kollegen, die es gibt. Wirklich. Man muss einfach sehr, sehr viel Verständnis mitbringen, weil sie auch nicht mehr sozial sind. Sie sind sehr egoistisch, was auch völlig normal ist, wenn du 20 Jahre am Küchentisch saßt und hast nie in einem familiären Verbund gelebt, dann kannst du nicht von heute auf morgen erwarten, dass die sich ins Team total geil integrieren, einen Scheißdreck machen, ja, sondern da werden die Ellenbogen ausgefahren, ist meins, meine Maschine, mein Stoff, mein Nähfaden und fertig.
Gab es jemals so Punkte, wo du gedacht hast, okay, 40 Leute ist ja auch schon relativ viel, jetzt hast du 150 Menschen, für die du da Verantwortung übernimmst. Gab es da nicht auch einen Punkt, wo du gedacht hast, boah, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche hier irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht dann auch, weil du von diesem Sozialaspekt gesprochen hast, den ich nachvollziehen kann, dass man irgendwann sagt, ich brauche jetzt irgendwie so ein bisschen psychologische Betreuung auch.
Ah, das funktioniert nicht. Also ich brauche psychologische Betreuung.
Meinte ich auch.
Ja, also ich als Person. Ich sag mal, psychologischen Beistand für meine Ladies und Gentlemen funktioniert nicht, weil die Vertrauen zu mir haben. Die würden niemals mit einer Fachkraft reden. Mhm. Das ist, weil sie oftmals schon Erfahrungen gemacht haben mit solchen Leuten und die haben ihnen nicht geholfen. Mhm. Ja, die haben sie professionell abgefertigt, aber nicht geholfen. Bei mir wissen sie, sie können zu mir mit einem kommen. Mich hat's vor 2 Jahren so gesetzt, gebe ich auch offen zu, dass ich eine Gürtelrose im Kopf und im Auge hatte, weil ich einfach, ja, der Mülleimer für der seelische Mülleimer war, und vieles kriegst du gut weg, aber wenn beispielsweise eine Waschmaschine kaputt ist, ja Gott, dann steckst du immer mal 300 Ocken zu. Es ist nur Geld, ja. Oder wenn jemand seine Mutter pflegen muss und dafür nach Griechenland fahren muss und nicht mehr weiß, wann er wiederkommt, dann setzt du einen Arbeitsvertrag so lange aus, bis sie wiederkommt. Das sind alles Dinge, die du regeln kannst. Wenn Kindsmissbrauch, Alkohol, Schlägereien, häusliche Gewalt, da kannst du nur noch bedingt helfen. Mhm. Es kommt schon auch mal vor, dass ich da mitfahre oder mit dabei bin. Aber es gibt dann auch wirklich Momente, wo ich nicht mehr helfen kann. Und die verpackst du dann auch nach hinten nicht. Und ich habe das immer alleine gemacht, bis zu dieser Gürtelrosengeschichte, wo mir der Doktor dann auch gesagt hat, es ist nicht normal, mit 35 so ein Ding zu fahren, Kindchen. Mhm. Und mittlerweile achte ich auch ein bisschen auf mich, sonst geht's nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich habe neulich ein Interview gehört, auch im Rahmen der Fragen, die sich auftun mit den Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, die nach Europa kommen, irgendwie, wie kümmert man sich richtig, was sind die richtigen Wege, das versuchen wir gleich an vielen Ecken und Enden gerade alle an, rauszufinden. Und da war jemand, ich glaube, von Moabit Hilft, und die Dame sagte, dass es halt auch schwierig ist, dass man wirklich auch eine Grenze ziehen muss, weil man kann nicht das Leben eines anderen übernehmen und man will helfen, muss aber gleichzeitig auch, also die hat erzählt, dass zum Beispiel so freiwillige Helferinnen und Helfer, dass die auch mit so ganz viel Elan in die Sache reingehen und helfen wollen und so, aber ganz schnell sich kaputt machen, weil sie merken, das können sie gar nicht leisten.
Ja, du lernst es aber auch im Laufe der Zeit. Beispielsweise, ich habe vor Manu Mama, wo ich ja auch Unternehmer war, nie einen Menschen gekündigt, sondern ich habe immer geredet und gemacht und getan und tralala, und auch in den ersten Monaten Manu Mama nicht, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, Moment, weil ich immer dachte, das wäre fair. Ja, fair jeden Einzelnen gerecht zu werden, das ist Bullshit. Fair ist, das Beste für die Gemeinschaft herauszuholen und nicht gerecht jedem Einzelnen zu werden. Und wenn deine ganze Kraft für eine oder für ein Individuum, einen Menschen drauf geht, um den irgendwie aufs Gleis zu stellen, damit der nur irgendwie annähernd kompatibel zum Rest des ganzen Teams wird, dann ist das überhaupt nicht mehr fair. Und dann musst du auch mal jemanden wirklich packen und rausschmeißen. Der kann dann wütend durch die sozialen Netzwerke und die Trinkweide, das ist eine blöde asoziale Drecksau, das ist mir mittlerweile heute wurscht, weil ich weiß, mein Team steht hinter mir. Ja. Damals war das musst du lernen. Ja. Damals war das so, oh Gott, nein, ich muss da dran arbeiten, ich muss mit ihm arbeiten, ich muss irgendwie, nein, manche wollen halt einfach nicht. Ja. Und dann nehme ich mittlerweile meine Energie für die anderen. Und das Gleiche eben auch mit Problemen, so du vorhin erzählt hast, mit der Dame von Moabit Hilft. Man muss lernen, wo, und das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Grenze, wo deine Grenze ist, deine Belastungsgrenze. Und die musst du respektieren, sonst gehst du auf dem Zahnfleisch daher.
Hören wir noch einen Song, den du mitgebracht hast und dir gewünscht, ausgesucht, erhofft hast. Andreas Burani hören wir. Wolltest du denn noch extra was zu sagen? Oder
ja, das ist mal? Eigentlich, es passt eigentlich ganz schön. Hey, der Text ist eigentlich ein schöner, motivierender Text, wenn man fällt, und man fällt oft, dass man wieder aufsteht.
Es ist ein Ritt durch die Musikstile, was Sena hier mitgebracht hat. Silencio haben wir gehört von Ibrahim Ferrer. Den kennt man so ein bisschen von war der nicht beim Buena Vista Social
Club dabei auch? Ja, genau.
Dieses neulich habe ich es mal wieder gehört, was damals so ein irrer Hit war. Dieses Buona Vista
Compa Secondo.
Ja. Und habe es gehört und dachte, es ist aber auch wunderschön und genial. Ja. Man konnte es dann aber irgendwann nicht mehr hören.
Ja, ich höre es ja nicht jeden Tag fünfmal hintereinander. Wobei ich bin schon so ein, mein Spitzname ist Lupinchen. Also wenn ich meinen Titel gut finde, dann nerve ich im Büro echt alle, weil der geht auch mal 5 Wochen, toujours 10 Stunden.
Wirklich?
Ja, da stehe ich auch dazu.
Okay. Das ist ja dann doch ein bisschen härter bei dir zu arbeiten.
Ja, es ist schon hart bei mir zu arbeiten.
Du hast gerade erwähnt, wenn es dann irgendwie in den sozialen Netzwerken irgendwie, wenn sich da tatsächlich mal jemand dann irgendwie ungerecht behandelt fühlt oder so dieser ganze Kram. Twitter ist schon auch ein wichtiger Kanal für dich, ne?
Ja, aber das ist mein Privatvergnügen. Ich bin Twitter, also ich liebe Twitter. Es ist, diese sozialen Netze taugen mir einfach. Mhm. Und es gibt bei uns auch keinen Social Media Berater oder sonst irgendwas, gar nichts. Ich grenze auch nicht ab zwischen, das ist das Unternehmen, das ist die Person, Trinkweiler, das ist privat. Ich habe da irgendwann mal angefangen, da gab es meine Mama noch gar nicht, sondern da ist Twitter aufgekommen und es hat mir getaugt und ich habe es beibehalten. Und das Schöne ist eigentlich in den sozialen Netzwerken, wenn du viel unterwegs bist, so wie ich, hast du nicht immer unbedingt so viel physische Zeit für deine Freunde, aber die wissen immer, wo ich bin, was ich mache und das ist okay. Also es hilft mir auch viel.
Jetzt die große Frage, es gab ja die große Debatte, Sterne oder Herzen?
Herzen.
Bei Twitter?
Ich habe die gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt.
Bei mir sind immer noch Sterne.
Ich habe schon Herzen.
Und ganz ehrlich gesagt, ist es mir total Schnuppe.
Ja, aber da merkst du auch mal, wie armselig, Entschuldigung, jetzt sage ich mal was, da können Sie mich tern und federn, unsere Twitter-Ratis. Es ist völlig armselig, sich den ganzen Tag über Sternchen oder Herzchen abzutexten, während Bayern mit den Flüchtlingen absäuft, VW das Abgaszeug immer noch nicht im Griff kriegt und 60.000 Arbeitsplätze gefährdet sind, weil wenn die Presse so weitermacht und jede ungefilterte Meldung als Headline rausgibt, sehe ich da langsam wirklich schwarz für die Menschen, die bei VW arbeiten. Ja. Wir verlagern so ein bisschen, das sind alles so First World Problems, die wir da diskutieren, Herzchen oder Sternchen.
Ja, wenn du über VW redest, dann sind wir ja genau bei diesem Thema Verantwortung, ne? Also ja, Arbeitsplätze sind natürlich immer das große Argument, aber da haben ja offensichtlich auch so ein paar Leute
Gurken
richtig Mist gemacht.
Ja, aber es müssen halt alle ausbaden, wobei und
das ist natürlich immer das Unfaire.
Klar. Das ist das saumäßig Unfaire und was auch saumäßig unfair ist, also es kann mir keiner erzählen, dass die Führungsriege es nicht gewusst hat. Und jetzt kommt eigentlich das Perfide bei VW beispielsweise. VW ist einer der wenigen Autokonzerne, die einen Teil staatlich sind, einen staatlichen Eigner haben und auf der anderen Seite sehr gewerkschaftlich, die ja sich für die Mitarbeiter so wahnsinnig engagieren. Da sitzen ganz viele Gewerkschaften im Aufsichtsrat etc. Und die haben von nichts gewusst, halte ich für ein ganz großes Gerücht. Die haben alle ihre eigenen Mitarbeiter und ihre eigenen Klienten oder ihr eigenes Klientel verraten und das finde ich eine Drecksauerei. Weil der kleine arme Mann am Band muss das ausbaden, was die oberen, aber es ist typisch, unten muss ausbaden, was oben verkackt.
Du hast, wir hatten im Vorgespräch zu der Sendung, haben wir schon mal so ein bisschen über Verantwortung geredet.
Hatten wir ein
Vorgespräch? Naja, nicht wirklich Vorgespräch, aber wir sind natürlich ein paar Minuten, um uns schon mal ein bisschen zu unterhalten. Und da hast du gesagt, dass man, das ging auch um die Verantwortung der Politik und so, du hast gesagt, man muss zurück zu einer Wertschöpfungskette, Wertschöpfungskette, die komplett in den Händen der Unternehmerinnen und Unternehmer liegt, um einfach wirtschaftlich auch wieder auf einen anderen Zweig zu kommen. So in etwa zusammengefasst.
Ja, okay. Ich versuche es in meinen Worten nochmal. Wir brauchen wieder eine regionale Wertschöpfungskette, keine globalisierte. Alles andere wird nicht funktionieren auf Dauer. Ja, weil die Transparenz, die wir uns wünschen, Unternehmer wünschen sich ja durchaus auch die Transparenz. Ich glaube nicht, dass die jeden Tag Bock haben, irgendeinen Skandal hinterher zu hechten. Ja? Ich vergleiche es immer, wenn man mich sieht, dann sieht man mich mit einer großen Brille. Ja? Und wenn ich die runter tue, sehe ich nur noch die Nähe. Aber ich sehe sie stockscharf. Ich sehe aber die Weite nicht. Und genau das ist bei einer Wertschöpfungskette auch. Wenn ich zweimal um den Erdball gehe damit, kann ich für gar nichts mehr garantieren, weil ich niemandem oder für niemanden die Hände ins Feuer legen kann. Wir müssen regional wertschöpfen. Dann ist die Wirtschaft auch kleinparzelliger und stabiler. Ja? Und Rohstoffe, die wir nicht regional bekommen, weil das sagen wir, ja, Moment mal, aber wo kriege ich meinen Kaffee her, wo kriege ich meine Baumwolle her? Ja, Rohstoffe, die ich nicht bekomme in meiner regionalen Wertschöpfungskette. Die muss ich sehr respektvoll handeln und nicht nach Weltmarktpreisen hoch und runter jagen, sodass der Erzeuger des Rohstoffes, den ich benötige, verhungert am anderen Ende der Kette.
Ich habe mich immer gefragt, weil du vorhin hast du ja das... Das Beispiel mit den Taschen, wir können auch gleich nochmal drüber reden, was ihr jetzt im Moment alles produziert. Das Beispiel mit den Taschen gegeben. Und da hast mehr oder weniger gesagt, ja klar, vielleicht wird die Gewinnspanne ein bisschen kleiner und vielleicht
wird sie.
Muss ich diesen Raum dazwischen für Marketing, für die Social Media Berater, für den Vertrieb und weiß ich nicht was alles. Vielleicht verringert der sich ein bisschen, aber dann habe ich halt weniger Gewinn. Ich habe ja immer noch Gewinn. So, und das frage ich mich tatsächlich ganz oft, warum. Bei börsennotierten Unternehmen kennen wir die Mechanik, da schreien die Aktionäre nach den Gewinnen und so, und sobald sich der ein bisschen minimiert, gehen die Aktienkurse runter. Schlimm genug, aber klammern wir die mal aus. Das Gros sind ja aber so mittelständische Unternehmen in Deutschland, die sich durchaus...
Die sind nicht anders. Ich bringe da als wunderbares Beispiel immer Märklin. Ja? Märklin sind die Eisenbahnen auf der Schwäbischen Alb. Die waren in Bayern sagt man, bumperl gesundes Unternehmen, hatten eine wahnsinnige Fanbase von 5 bis 95. Und dann kommt da so ein irrwitziger Idiot auf die Idee, wir müssen jetzt internationalisieren. Ja, warum denn? Es ist nie die Not, die Menschen treibt, immer die Gier. Immer noch mehr. Und das ist genau unser Problem, weil wir diesem Wachstumsparadigma aufsitzen. Wir müssen wachsen, 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 weil man uns irgendwann mal eingebläut hat, ja, Wohlstand ist doch wachsen. Aber vielleicht können wir mal qualitativ wachsen und nicht mehr quantitativ, weil quantitativ sind wir durch, das kracht.
Kommen eigentlich, nehmen wir mal erstmal, wir machen nochmal hier, Brenner Whittaker hast du noch mitgebracht.
Wirklich, das ist meine absolute Neuentdeckung. Die ist ganz frisch, das ist eine der besten Jazzsängerinnen überhaupt. Und ich wünschte, ich könnte so singen wie sie.
Flo Mega, mitgebracht, gewünscht, ausgesucht von Sina Trinkwalde, die hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick. Was wollte ich dich denn gerade noch fragen? Ist es eigentlich jetzt so, du hast ja mit Manu Mama etwas bewiesen, von dem ganz viele Menschen gesagt haben, das kann nicht gehen. Mhm. Also man kann nicht hier alles lokal produzieren und alles in Eigenverantwortung und dann auch noch bio und nachhaltig und all
diese... Hast du nicht gesehen.
Und dann auch noch mit Leuten, die vorher vielleicht 2, 3, 4, 5, 20 Jahre lang nicht gearbeitet haben, die man also auch sozial noch integrieren muss, das kann alles nicht funktionieren. Du hast bewiesen, dass funktioniert sehr wohl. Inzwischen macht ihr Jeans.
Von der Unterhose bis zum Schurfermantel. Alles.
Du kannst das besser sagen als ich. Und es funktioniert. Ja. Kommen andere Unternehmerinnen und Unternehmer zu dir und sagen, zeig mir mal, wie das geht? Möchte ich auch?
Nee, es kommen Sozialpädagogen.
Okay.
Ist wirklich so. Und das ist genau das Problem. Weil... Unternehmer glauben heute immer noch, dafür, dass sie die Verantwortung übernehmen als Unternehmer, muss es vergoldet werden, monetär vergoldet werden. Blödsinn, ja. Ich sage immer das Berufsrisiko. Wenn ich Lehrer bin, darf ich mich auch nicht aufregen, dass ich kleine Kinder unterrichten muss und die mal schreien könnten. Das ist Berufsrisiko. Deswegen ist es nicht mehr Geld wert als was anderes, ja. Und die Sozialpädagogen, die eben so Streetwork und weiß der Geier was, die kommen und sagen, Mensch, könnte man da nicht mal so eine Firma gründen mit, aber das ist alles falsch, ja, weil die Problematik ist ja, die arbeiten mit Fördermitteln und Subventionen, sei es aus dem EU-Sozialtopf, sei es hier aus Berlin, was auch immer, und damit schürst du ja Hoffnungen, die, wenn der Topf versiegt, kläglich kaputt gemacht werden. Das ist eben der Unterschied. Man muss unternehmerisch tätig sein. Man muss ohne fremde Finanzmittel ein stabiles Wirtschaftsunternehmen aufbauen, weil nur dann sind es echte Arbeitsplätze. Weil ich bin nicht abhängig davon, ob ein Herr Gabriel sagt, nee, morgen kriegst du den Topf nicht mehr. Also ja, mir egal. Ich mach trotzdem weiter. Ja, das ist halt Verantwortung. Und da kannst du halt nicht reich werden. Und solange Unternehmer der Meinung sind, ich muss für mich selber sehr viel Geld verdienen, wird das nix.
Aber, also okay, ich weiß jetzt nicht, wie man reich werden definiert, aber ich gehe mal davon aus, dass du trotzdem ein Gehalt hast. Und
auch 10 Euro Stundenlohn wie meine Ladies.
Naja, aber dann ist es ja schon irgendwie die Basis. So, dann gibt es natürlich auch die ganzen Abgaben und so.
Genauso angestellt, aber du musst so sehen, weißt du, ich sage immer, es gibt kein... Am Samstag war ich auf einer Veranstaltung, da habe ich einen Vortrag gehalten, da kam danach ein Mann zu mir, in Frankfurt war es übrigens, in der Bank City. Ja, wie sieht es bei Ihnen aus? Und dann sage ich, wie sieht es bei mir aus? Ich bin als Geschäftsführer angestellt in meiner Firma und habe 3.000 Euro brutto, ja, weil ich den Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil der Krankenkasse auch noch haben muss. Also umgerechnet wären es ungefähr 2.200 Euro brutto. Mhm. Dann schaut er mich an und das als Mittelständler mit 150 Leuten, also nicht mal der kleinste Sachbearbeiter, arbeitet für das Geld bei mir. Und genau das ist das Problem. Wir arbeiten für Geld und nicht für die Überzeugung. Und ich arbeite für die Überzeugung. Mir reicht die Kohle. Was, ich schaue nicht verhungert aus, ich kann in Urlaub fahren. So what?
Aber es könnte ja sogar sein, könntest du ja auch das Doppelte zahlen.
Nee,
würde das trotzdem funktionieren.
Das wird schon eng, weil dann muss ich irgendwo was anderes wegsparen. Und das möchte ich nicht.
Na, nochmal, worauf ich ja hinaus will, ist, warum gibt es nicht, es kann ja nicht sein, dass du die einzige Frau in Deutschland bist, die ein Unternehmen so führen möchte. Das kann ja nicht sein. Na,
führen möchten, tun es, glaube ich, mehr. Aber irgendwie macht es halt keiner. Ich weiß auch nicht, frag die anderen, warum sie es nicht tun.
Dann lade ich jetzt die anderen ein.
Ja.
So. Feierabend hier, Schluss wird lustig. Wir hören Damien Rice, The Blower's Daughter. Auch von dir gewünscht, da noch was zu sagen? Wollen Sie etwas dazu sagen? Haben Sie etwas zu sagen zu Damien Rice?
Das ist jetzt einfach so ein schöner Ausstiegstitel, wo ich dann ganz chillig wieder gehen kann.
Fast am Ende dieser Ausgabe von Flux FM Spreeblick sind wir angelangt. Sine, deswegen die Frage, die ich üblicherweise meinen Gästen stelle. Was sind deine Pläne für die nahe Zukunft im Moment, der Laden steht? Willst du das einfach jetzt so weitermachen, vielleicht noch mehr Produkte dazu oder gibt es schon neue Ideen?
Also Pläne gibt es bei mir nie, weil wann hat schon mal was nach Plan funktioniert? Also ich mache einfach weiter. Mhm. Ich habe ein paar neue Ideen, ja. Also nächstes Jahr starten wir groß, mein Meligo nennt sich das, ein neues Projekt, was ich auch mit meinen Ladies machen werde. Unter dem Stichwort Bio, bunt und plastikfrei. Mehr verrate ich noch nicht. Ja, und dann kommt mein neues Buch raus, ja, wo ich mal aufräume. Verarscht heißt es,
okay.
Weil es mich echt aufregt langsam. Und dann schauen wir mal, was dann passiert.
Das richtet sich dann an die ganzen politischen Fragen?
Nein, es richtet sich eigentlich darum, wie die Wirtschaft und die Industrie den Konsumenten für dumm verkauft. Mhm. Ja, weil wir hatten ja in unserem Vorgespräch dieses nette Thema, es gibt schon mehr so regionale Geschichten und die Kunden achten darauf. Ja, aber die Industrie verarscht uns ganz schön, dass wir nur glauben, wir würden darauf achten. Und da bringe ich halt mal ein paar Beispiele und erkläre auch, warum es so weit gekommen ist. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil man muss auch immer wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und nicht einfach nur reindreschen.
Und das kommt wann, das Buch?
Am 1.2.
Am 1.2. Ja. Dann sind wir quasi, wir sind die Ersten eigentlich im Radio, die darüber reden,
aber
oder?
Aber die allerersten.
Hättest eigentlich ein Probekapitel mitbringen können.
Ein Probekapitel, Rezitativum.
Genau, hättest eine Lesung machen können eigentlich.
Ah nee, ich sage immer, auf meine Lesungen sage ich immer zu meinen Leuten, lesen könnt ihr selber, ich erzähle euch ein bisschen was über meine Wirtschaft.
Ich nenne es jetzt mal Sachbuch, was es ja kein Roman ist.
Aber ein Sina-Sachbuch, also anders daraus, geschrieben.
Ja, aber daraus liest es sich trotzdem immer schwieriger, finde ich, als aus einem Roman zum Beispiel.
Nee, weil es eher ein Roman ist. Ich hasse Sachbücher.
Okay.
Ja, das liest doch kein Schwein.
Dann kann man es natürlich machen, aber so Sachbücher... Sachbücher,
so einen trockenen Scheiß liest kein Schwein. Also,
nee, Sachbücher müssen ja nicht trocken sein, aber naja, egal. Ich finde Sachbuchlesung meistens nicht so.
Ja.
Ich höre mir das dann an, wenn du eine Lesung gibst mit dem neuen Buch. Verarscht heißt es?
Verarscht, ja.
Ist ein Titel, der funktioniert, kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, es war auch ein harter Kampf, ihn bei meinem Verlag durchzubringen. Ja. Die haben gesagt, okay, weißt du bist. Jemand anders wird das nicht auf sein Buch schreiben.
Nee, ich will auch die Alternativvorschläge gar nicht hören. Wie wär's denn mit Verschaukelt? Ist doch auch schön.
Nee, Verschaukelt passt
Nein,
aber
meinte,
nicht.
Nein, ich das jetzt als Verlag. Sina, vielen Dank, dass du hier nach Berlin extra für diese Sendung gekommen bist. Bist
ja,
du gar
herzlich
nicht.
Gerne.
Nein, was ja wegen des Bundesverdienstkreuzes, dass du jetzt mit Stolz.
Ja, aber schon ein bisschen
bist,
wegen dir.
Hast du es? Das ist sehr nett. Dankeschön. Hast du es eigentlich schon? Ist es schon auf Twitter und so?
Ja.
Ja.
Ich teile es gerne.
Okay, dann kann man sich das einfach mit Photoshop ausschneiden und sich selber anheften oder.
Gibt's auch auf eBay.
Aber nicht deins.
Nicht meins, nein.
Kann man die auf eBay kaufen?
Das hat der Moderator bei dem Festtag gestern erzählt, der Johannes Bekerner. Mhm. Hat erzählt, ja, man kann das auch auf eBay kaufen. Also wer es braucht. Das Schöne ist, eigentlich weißt du ja nicht, wofür du es irgendwie jetzt, also jetzt mal ernsthaft, natürlich ist das eine Anerkennung, aber du weißt so gar nicht im Alltag, wofür es brauchst. Und als ich das auf Facebook gestellt hat, hat der Volker Plassen, lieber Freund von mir aus Österreich, gesagt, Ich habe einen Grund, weißt du was, jetzt bist du opernballtauglich. Das ist ein Grund, ich bin jetzt opernballtauglich.
Siehste, aber ich meine, du bringst es ja nicht mal ins Radio mit. Also ich meine, klar, ja, sieht man jetzt leid. Nicht so sehr, aber du machst das jetzt.
Ja, wir hätten es klimpern lassen können das genau. Nächste Mal.
Sina, vielen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.